Was uns ja in den letzten Wochen beschäftigt, ist das Thema, dass wir ein Wohlgeruch Christi sind. Und so hat der Apostel Paulus das ja beschrieben. Und er hat darin ja auch deutlich gemacht, dass das Evangelium in uns etwas ist, was uns dazu bringt, etwas strahlen, etwas überfließen zu lassen, was in uns ist. Und das ist immer wieder etwas, was unser Menschsein dann auch ausmacht, dass wir von unterschiedlichen Dingen gefüllt und erfüllt sind. Und das ist ja das, was dann auch am Ende dazu führt, ob wir ein Wohlgeruch sind oder ob wir kein Wohlgeruch sind. Es hat immer am Ende etwas mit dem zu tun, was in uns lebt und auch am Ende, was wir lieben. Das ist ja das, was uns so ein bisschen beschäftigt hat. Und in der vergangenen Woche haben wir ja darüber dann auch gesprochen. Anbetung ist ja das, was eigentlich in meinem Tempel dann auch stattgefunden hat, alttestamentlich. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass in diesem Tempel eben das Allerheiligste ist und dass der Mensch, und so beschreibt Jesus das ja oder Paulus dann auch hinterher, dass der Mensch eben dieser Tempel Gottes ist und dass das Allerheiligste am Ende das Herz ist und dass es darum geht, dass wir in unserem Herzen dann erfüllt werden. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, eben davon erfüllt, sich erfüllen zu lassen. Und Gebet und Opfer ist ja auch das, was zum Gottesdienst, zum Tempelbesuch auch dazugehört. Gebet und Opfer als die, Wesensausdrücke dessen, was es heißt, dann auch Gott zu dienen. Und wir sind heute eben an dieser Stelle, wo wir da auch weiter darüber nachdenken wollen, indem wir darüber nachdenken, was denn so das Wesen des Gebetes dann auch ist und was das Wesen des Gebets meint. Und dazu gehört es dann eben, dass man auch eine Unterscheidung macht. Und das Schöne ist nicht immer das Gute. Und das ist dann auch bei so einer Bibelübersetzung so, ist vielleicht leichter vorzulesen, aber wenn da drin etwas steht, was der Sache nicht gerecht wird, dann, ich weiß nicht, ob ihr das hier verglichen habt mit dem, was hier vorne stand, in der Übersetzung wird ja, sagt Jesus ja zu Martha, kümmerst dich um viele Kleinigkeiten. Und das ist, man könnte es jetzt sagen, despektierlich. Das ist nicht das, worum es geht bei dieser Geschichte von Maria und Martha, dass Martha sich um viele Kleinigkeiten und geringe Dinge kümmert und Maria dann aber das Großartige dann irgendwie hat, was sie ergreift. Und das ist, wird dieser Geschichte nicht gerecht. Denn viele Leute sind ja, quasi Maria-Menschen, die sagen, also ich bin fürs Gebet und fürs Studium da, aber die Arbeit können die anderen machen. Das haben wir auch sehr oft in der Gemeinde. Dann guckt man, und das erlebe ich ja auch immer wieder, dann guckt man eben, dass man irgendwie weiß, wie man was machen müsste, aber dann jemand anders die Dinge dann auch umsetzen muss. Und Martha wird in dieser Geschichte eben nicht gering geachtet. Da wird nicht gesagt, ach du, mit deinem Kleinkram, mit deinen Kleinigkeiten, das passt doch irgendwie alles nicht. Wenn man sich diese Geschichte anguckt im Kontext, also im Lukas-Evangelium, dann sehen wir, dass vor dieser Geschichte, als Jesus eben bei Maria und Martha dann eben zu Hause einkehrt, es da um diese Geschichte mit dem barmherzigen Samariter geht. Und bei dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter geht es ja um die Frage, die ein Schriftgelehrter stellt, was ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortet ja dann, das höchste Gebot ist Gott lieben und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und er versucht sich ja dann so aus dieser Situation so ein bisschen rauszuretten und sagt dann, na, aber wer ist denn mein Höchster oder wer ist denn mein Nächster? Und Jesus antwortet darauf mit dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wir kennen diese Geschichte ja. Interessant ist ja, dass an dieser Stelle nicht danach gefragt wird, wer ist, wie geht das denn, Gott zu lieben und sich selbst zu lieben? Und darauf kommt auch keine Antwort, sondern es geht darum, und so hören wir das ja dann in der Vorgeschichte, was ist das eigentlich, den Nächsten zu lieben und wer ist eigentlich mein Nächster? Die Geschichte von Maria und Martha könnte man so, also ich würde das jetzt nicht so in Stein meißeln, aber könnte man auch so verstehen, dass man sagt, in dieser Geschichte geht es darum, wie das eigentlich dann geht, Gott und sich selbst zu lieben. Das könnte nochmal auch eine Antwort auf diese Frage oder auf diese Frage nach dem höchsten Gebot sein. Also die Antwort ist eben vom barmherzigen Samariter, so geht es eben den Nächsten zu lieben. Das ist die Antwort darauf und die Frage nach dem, wie man Gott liebt und wie man sich selbst liebt, die bleibt erstmal unbeantwortet. Und wenn man Lukas jetzt als den nimmt, der das Lukas-Evangelium ja geschrieben hat, könnte man sagen, indirekt versucht er mit dieser Geschichte auch zu beantworten, wie geht das eigentlich, Gott und sich selber zu lieben. Eine Geschichte, die wir ja gerade gehört haben, eine Geschichte, in der wir dann miteinander hineingenommen werden in etwas ja, Alltägliches. Jesus ist zu Gast bei Maria und Martha und er setzt sich dorthin. Und im Orient ist es so und in Israel ist es auch so, dass sich das Kümmern um den Nächsten, die Gastfreundschaft, das ist eine heilige Pflicht. Also sich um den Gast zu kümmern, das ist etwas, das geht gar nicht anders. Das macht man. Und damals war es eben so, da waren nicht die Männer für zuständig, sondern für die Frauen und eigentlich dann nochmal die jüngeren Frauen eher als die älteren Frauen. Aber eigentlich hat man das so zusammen gemacht. Also es geht hier in dieser Geschichte um eine heilige Pflicht. Es geht darum, dass der Gastgeber sich um seinen Gast kümmert und sich um sein leibliches Wohl auch kümmert. Und in diesem Zusammenhang, so haben wir es ja in der Geschichte gehört, geschieht es dann eben, dass Martha sich eben kümmert und müht um den Gast. Also da geht es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, sondern da geht es eben darum, auch das Gesetz zu erfüllen. Sie kümmert sich um diesen Gast und Maria tut es nicht. Und das, was Jesus dann darauf antwortet oder als Martha dann zu ihm kommt und sagt, hör mal, hier läuft doch irgendetwas schief, was Jesus dann darauf antwortet, ist eben das, was wir da gehört haben. Und was er zuallererst zu ihr sagt, ist, Martha, Martha, ja, du hast viel Sorgen und Mühe. Oder man könnte auch anders sagen, das anders übersetzen, du sorgst dich um viel und wirst umhergetrieben auch von dem, was dir Sorgen bereitet. Und das ist erstmal etwas, was Jesus feststellt, als das, was zu unserem Leben ja auch dazugehört, dass wir uns eben um viele Dinge sorgen und mühen müssen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir alle kennen, auch aus unserem alltäglichen Leben, dass wir hier das entdecken als etwas, was zu unserem täglichen Leben dann auch dazugehört. Und das ist etwas, was auch in der heutigen Zeit, also durch die ganz aktuellen Situationen, aber auch durch, ich sag mal, das ganze Umfeld, in dem wir leben, noch schwieriger wird. Denn das Sorgen und sich Mühen bringt eins mit sich. Nämlich, dass wir eigentlich das nicht mehr erleben können, dass wir da sind, wo wir sind. Das ist eine Erfahrung, die wir an vielen Stellen eben nicht mehr machen, dass wir da sind, wo wir sind, dass wir irgendwie so einen Ruheort haben, sondern wir sind immer von dem, was uns sorgt und umhertreibt, dann eigentlich unterwegs mit den Gedanken woanders. Und was das Ganze eben auch in unserer Zeit noch erschwert, sind eben die sozialen Medien und alles das, was man da auch zur Hand nehmen kann. Und so sind wir eigentlich immer umhergetrieben und nie dort gerade gegenwärtig, wo wir dann sind. Und Gebet hat viel auch damit zu tun, dass man erstmal gegenwärtig wird. Und das ist das erste Problem. Und die Frage nach der Liebe zu sich selbst ist eben auch die Frage nach dem, ob man sich so wertvoll dann auch sieht und wahrnimmt, dass man sagt, ich kann einfach sein. Ich kann einfach da sein, wo ich bin und muss nicht immer dies, muss nicht immer jenes tun. Das ist eine der großen Herausforderungen für uns heute, weil das Sein ist bei uns eben begründet entweder mit dem Haben oder mit dem Tun. Ich tue etwas, dann bin ich im Etwas, oder ich habe etwas, dann bin ich etwas. Aber dass ich etwas bin, dass ich jemand bin, einfach nur so, das ist bei uns eigentlich im Bewusstsein nicht mehr vorhanden. Und von daher sind wir an vielen Stellen so Getriebene und unterwegs, und ganz selten kommen wir dann bei uns an. Und wenn es in stille Kämmerlein geht, ich hatte das ja auch schon erwähnt, ist das ja für viele dann auch ein großes Drama bei dem, was dann alles auf einmal aufleuchtet, oder nicht aufleuchtet, sondern hochkommt an Gedanken, an Geschichten, die man vielleicht nicht verarbeitet hat. Und das ist ein großes Problem in der heutigen Zeit, dass wir dann nicht mehr bei uns selbst sind. Das Zweite ist eben, dass wir nicht mehr dann auch bei Gott sind, weil wir uns das ja auch nicht denken können, dass der Gott, der eben in dem Tempel wohnt oder im Tempel gewohnt hat, der Heilige und, dass das der ist, der, ich sag mal, in meiner engen Stube ein Zuhause finden möchte. Das kann man ja gar nicht mehr denken. Und wir suchen das Göttliche, das Himmlische, das Heilige überall, aber dort, wo es zu finden ist, eben bei uns, da vermuten wir es nicht mehr. Und deswegen kommt es eben dazu, dass wir, oder deswegen dient das Gebet auch dazu, nicht nur bei sich selbst zu sein, sondern Gott auch zu entdecken. Und das ist etwas, was zum Beispiel Martha dann eben auch erlebt hat, dass sie umhergetrieben wurde von dem, worum sie sich sorgen und mühen muss. Und das ist ja nichts Schlechtes, das ist das, was im Leben, zu unserem Leben auch dazugehört. Aber die Frage ist eben, und darum geht es bei Maria und Martha, gibt es in dem Vielen, in dem, was eben uns, sag mal, immer wieder in Bewegung bringt und in Bewegung hält, gibt es in dem Vielen etwas, was uns hält und was uns trägt? Oder sind wir einfach nur Getriebene von dem Vielen und dadurch auch eigentlich haltlos geworden und ohne Mitte in diesem Leben? Das ist die Frage, darum geht es bei Maria und Martha. Gibt es in meinem Leben, gibt es in unserem Leben irgendwie etwas, was uns eine Mitte gibt? Gibt es in dem Vielen eins, vielleicht auch eben den einen, so würden wir das im christlichen Glauben eben beantworten, gibt es in dem Vielen den einen, der eben diese ganzen zentrifugalen Kräfte dann auch zusammenhält und wir nicht andauernd dabei sind, aus der Bahn zu fliegen, irgendwie unsere Mitte zu verlieren. Und darum geht es eben in dieser Geschichte. Und Maria, ja, die war schon ein bisschen frech in dem, was sie tat, denn wir kennen das auch aus der Bibel, aus anderen Geschichten. Sie setzte sich zu den Füßen Jesu. Das war nun überhaupt nicht ihr Ort. Also das war nicht der Platz, an dem sie hätte sein sollen. Das Erste war eben natürlich, sie gehörte in die Küche, nach dem damaligen Verständnis. Sie musste sich mit um den Gast kümmern. Das war eigentlich ihre Aufgabe. Und wenn sie, ich sag mal, sich schon irgendwie davor drückt, dann aber nicht, dass sie sich zu den Füßen des Rabbis setzt, denn zu den Füßen des Rabbis zu sitzen bedeutet, sein Schüler zu sein. Aber das ist ja nicht nur einfach eine Ortsangabe, sondern in dieser Geschichte geht es eben darum, dass Maria, ich sag mal, diese Chuzpe besitzt, sich als Schülerin dieses Rabbis dann zu outen und zu sagen: Ich will auch von ihm etwas lernen. Ich will auch von ihm hören. Und das ist so die großartige Kraft auch des Evangeliums, ich sag mal, die großartige Geisteswirkung dieses Mannes, dass er immer wieder auch in der Lage ist, Dinge zu verändern, Dinge neu zu machen, Dinge wieder, ich sag mal, gerade zu rücken, gerade zu biegen. Denn diese Vorstellung, mittlerweile haben wir sie ja überwunden, aber diese Vorstellung eben, dass eine Frau jetzt nicht Schülerin sein kann, das war in der damaligen Zeit so. Paulus selber hat das ja an anderer Stelle auch nochmal bei den Korinthern so aufgegriffen, auch mit einer bestimmten Begründung, die kann man verstehen oder nicht verstehen. Aber das, was Maria dort tat, das gehörte sich einfach nicht, denn für sie war nicht vorgesehen, dass sie Schülerin des Meisters sein kann, soll oder darf. Und was für eine wunderbare Geschichte erstmal hier, dass sie sich da hinsetzen darf, um auf ihren Meister zu hören. Aber, und das haben wir ja dann gelesen, Martha regte das tierisch auf und sie in ihrer Lebenswirklichkeit konnte das eben nicht verstehen und sagt, kümmert dich das nicht, dass sich meine Schwester, meine jüngere Schwester nicht darum kümmert, dir zu dienen und gute Gastgeber zu sein? Juckt dich das nicht? Ja, ja, sagt Jesus, du hast viel Sorge und Mühe, du wirst von vielem umhergetrieben, aber Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Und das, was uns eben in dieser Geschichte begegnet, von diesem guten Teil, ist eben das, was für uns als Menschen, wenn wir nicht irgendwann einfach zu Maschinen verkommen wollen, lebenswichtig, lebensnotwendig ist, dass wir neben dem, was uns dann auch umhertreibt und bewegt, am Ende auch immer eine Mitte haben. Und das ist ja das, und das hatten wir in den letzten Wochen ja schon häufiger, das ist ja das, das Eigentliche, was den Menschen ausmacht, ist eben nicht das, was nach außen geht, sondern das, was im Inneren ist, das Heiligtum des Menschen, im Leib des Menschen, ist eben das Herz und sind nicht die Hände. Die Hände gehören auch dazu, die Füße gehören am Ende auch dazu, aber das ist alles etwas, sagt die Bibel, was am Ende vergänglich ist, das Eigentliche ist, das, was in dir ist. Und das, dafür stehen diese beiden Frauen, für diese beiden Wirklichkeiten, nicht das eine gegen das andere, entweder oder. Wir können in dieser Welt nicht leben, ohne dass wir uns sorgen und mühen. Jesus sagt, nicht zu viel davon, nicht über den Tag hinaus, aber das gehört zum Leben dazu. Und wir alle kennen das ja. Aber wenn das am Ende das ist, was unser Leben bestimmt, dann werden wir unter dem bleiben, was wir als Geschöpfe Gottes in dieser Welt sein können und könnten und zu dem wir leben, zu dem wir geschaffen sind. Maria saß dort zu den Füßen Jesu, um was eigentlich zu hören. Wir wissen es nicht genau, wir können später mal Lukas fragen, ob er das wirklich so gedacht hat, dass das die Geschichte ist, an der deutlich wird, wie geht es eigentlich, Gott zu lieben und sich selbst zu lieben. Aber Maria sitzt dort zu Füßen dieses Mannes und hört ihm zu. Und wir wissen nicht, was Jesus dort gesprochen hat. Das war für den Lukas gar nicht mehr so wichtig. Sie saß nur bei diesem Mann und er hat bestimmt auch gelehrt, aber wie gesagt, was wurde nicht überliefert. Aber wofür dieser Mann stand, war eben diese Beziehung, die ihn ausmachte zum Vater im Himmel, der sein Vater und wo er sagt, der euer Vater ist. Und dieser Vater im Himmel, das ist ja etwas, was auch im Alten Testament vorkommt, aber das Bild ist ja nicht so, ich sag mal, so prägend und so ich sag mal, vordergründig. Das sind andere Bilder, die da ich sag mal, auch stärker sind. Aber dieser Vater im Himmel, das ist der, der sich schon lange, lange vor dieser Geschichte ja offenbart hat, nämlich dem Mose im brennenden Dornbusch. Und dort, in diesem brennenden Dornbusch, entdecken wir, dass dieser Mann Gottes, der diese Begegnung mit Gott hatte, ihn dann fragt, wer bist du denn? Wie lautet denn dein Name? Und was war die Antwort? Ich bin der, ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Darum sollen wir und dürfen wir da sein, weil auf uns ein Gott wartet, der sagt, ich bin der, ich bin da. Und das ist im Gebet dann auch die Frage. Also ich habe ja, glaube letzte Woche dann auch erwähnt, dass im Deutschen das Beten aus dem Althochdeutschen kommt und bitten meint, aber so vom Griechischen und Hebräischen verbirgt sich dahinter eben etwas anderes. Eben so der griechische Gedanke ist eben, da heißt Gebet, sich Gott nahen. Ich nahe mich dem Gott, der da ist. Und vom Hebräischen her eben dieser Gedanke, Gebet hat etwas damit, Gott mit dem Herzen zu dienen. Also könnte man biblisch sagen, Gebet heißt, sich dem Gott zu nahen mit ganzem Herzen. Und das war ja auch die Antwort an den Schriftgelehrten bei der Frage, was das höchste Gebot ist, sich diesem Gott, der da ist, mit ganzem Herzen zu nahen, um zu entdecken, dass das, was unser Leben ist und ausmacht, am Ende nicht das ist, was wir daraus machen. Und das ist das, was unsere Gesellschaft, was die Menschen heute krank und kaputt macht, weil wir immer denken, das Leben ist das, was wir daraus machen. Und dann werden wir eben zu Menschen, die immer machen müssen und immer weiterschaffen müssen, die von den Sorgen und Mühen umhergetrieben werden, weil man muss ja erstmal etwas machen und schaffen. Mose hat gehört, ich bin der, ich bin da, oder so wie Martin Buber das ja übersetzt hat, ich bin der, ich bin für dich da. Und das ist die Einladung im Gebet, das ist das Wesen des Gebets, dass wir uns auf diesen Weg machen, dem Gott zu begegnen, der da ist, der schon lange da ist, den wir nicht, und das hatten wir beim letzten Mal ja auch, erstmal durch irgendwelche Formulierungen, durch irgendein besonderes Leben irgendwie hereinholen müssen in unserem Leben. Das ist ja so diese magische Vorstellung von dem, was Gebet ist. Ich erzähle ihm etwas und bewege ihn ja, nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Die können ja auch ganz fromm sein. Aber es geht nicht um diese magische Gottesvorstellung, sondern um diese mystische Gottesvorstellung. Gott ist da. Es geht im Gebet eben nicht darum, dass ich Gott bewege, sondern dass ich mich zu ihm hin bewege, weil er ja da ist. Und das ist das Geheimnis. Ich muss gar nicht irgendwo hinmarschieren, weil er irgendwo da außerhalb meines Selbst wohnt, sondern er ist ja schon hier. Und Gebet heißt, ich lasse mich darauf ein und komme dahin, dass ich selber auch da bin, weil der Gott, der gesagt hat, ich bin der, ich bin da, ist auch der Gott, der durch Jesus gesagt hat, du darfst da sein als der, der du bist und so, wie du bist. Und das ist die Einladung immer wieder neu zum Gebet hin, weil sich in dieser Begegnung am Ende das ausdrückt und zeigt, was, ja, man könnte vielleicht sagen, was so der treffendste Ausdruck oder vielleicht so die treffendste Bezeichnung für das, was Liebe ist, die treffendste Aussage ist in Bezug auf das, was ich meine, wenn ich jemand liebe, weil was sage ich ihm denn, wenn ich den Geliebten oder die Geliebte dann finde? Schön, dass du ein Stück Kuchen mitgebracht hast. Schön, dass deine Frisur wieder so sitzt. Schön, dass du dich ordentlich angezogen hast. Nein, was sagen wir? Was sagt die Liebe? Schön, dass du da bist. Darum geht's. Schön, dass du da bist. Und können wir uns das noch vorstellen, dass dort, wo wir ins Gebet gehen, ein Gott ist, der uns dann zusagt, schön, dass du da bist. Man muss gar nicht sich etwas erdienen und erarbeiten, sondern er ist da, so wie Maria das wahrgenommen hat. Er ist ja jetzt da und jetzt hat alles andere weniger Bedeutung, weil die Mitte, das Zentrum des Lebens ist da. Und sie setzt sich hin und was hört sie? Maria, Maria, so geht das nicht. Du weißt doch so die Konvention, die wir heute haben und wie man sich zu benehmen hat und wir kriegen noch einen schlechten Ruf und sieh mal zu. Nein, höchstwahrscheinlich hat sie als erstes gehört, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und dann dürfen wir antworten. in Gebet darauf und können sagen, ja Gott, schön, dass du auch da bist. Wie lange bist du eigentlich schon da? Na, wird er dann höchstwahrscheinlich sagen, schon ziemlich lang. Und ich warte schon lange auf dich, dass du dich mir nahest von ganzem Herzen, damit ich dich erfülle mit dem, was das Leben ist. Schön, dass du da bist. Und dann kann man auch beten, Herr, füll mich doch wieder neu mit dem, was von dir herkommt, mit deinem Geist, damit ich nicht durch diese Welt fliege und die Sorgen und Mühen mich andauernd umhertreiben. Füll mich doch wieder mit deinem Geist, damit ich einfach nur da sein kann.